Ja, also eine Maschine will nicht die Weltherrschaft erringen. Warum? Die hat kein Interesse, kein Bewusstsein in dem Sinne. Aber wenn eine Maschine natürlich quasi auf Basis von allen möglichen Science-Fiction-Filmen trainiert wurde, dann tut sie halt so wie das, was sie aus diesen Science-Fiction-Filmen gelernt hat. Und dann stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied?
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incoveva. Ich bin Sascha Weige und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und zwar heute im doppelten Sinne zu einer neuen Folge, nämlich zu unserer kleinen Reihe im Podcast Technologien und Berater, Mediatoren, Coaches, die ich zusammen mit meinem Kollegen Dr. Frank Thermer ausführe. Hallo Frank, du bist wieder mit hier im Podcaststudio.
Hallo Sascha, ja, freut mich sehr, wieder da sein zu dürfen.
Und heute, Frank, ist es tatsächlich so, dass die Reihe beginnt, denn wir sind zum zweiten Mal jetzt zusammen. In der ersten haben wir noch alleine gesprochen, da waren wir uns sozusagen ausreichend genug, und dann über Technik zu reden, aber haben dann gemerkt, wir brauchen hier kompetente Gesprächspartner. Wir kriegen das alleine nicht hin, um irgendwie über Technik zu reden, und müssen uns richtige Technikbestien einladen.
Absolut, Sascha. Wir haben ja gemerkt, dass das Themenfeld Technologie, Digitalisierung so weit und so groß geworden ist mittlerweile, dass das für einen alleine einfach nicht zu überblicken ist. Und deshalb freut es mich heute, dass wir direkt loslegen und uns ja wirklich einen Experten hier eingeladen haben.
Als wir so überlegt haben, du kamst gleich auf den Namen Sascha und dachte, ach ja, toll, aber du meinst dann Sascha Wolter. Was macht den aus? Und dann fragen wir ihn mal selber, ob das so stimmt.
Genau, ich gucke mal zu ihm und muss jetzt mit der Stirn runzeln oder mit den Augen rollen, wenn ich irgendwelchen Quatsch erzähle. Ich kenne Sascha schon seit ein paar Jahren tatsächlich und wir haben uns kennengelernt über das Themenfeld User Experience und Usability. Er ist mir ganz, ganz früh schon aufgefallen als wirklich einer der Experten in meinem Umfeld, der sich genau mit diesen Themen Mensch-Maschine-Interaktion, Human-Computer-Interaction sehr, sehr gut auskennt, der da am Puls der Zeit ist, viele Dinge schon von Grund auf mitgestaltet hat. Und insofern, als wir den ersten Podcast aufgezeichnet haben, war für mich ganz klar, Sascha muss der Erste sein, den wir hier uns einladen. Allein schon auch wegen dem tollen Namen natürlich, was für Kompetenz als solches schon steht.
Und damit, Sascha, herzlich willkommen. Hallo, hier im Podcast-Studio.
Ja, danke für die Blumen. Jetzt ist die Erwartungshaltung natürlich sehr hoch. Also ich glaube, es gibt da viele, die Expertise haben im Markt. Was mich treibt, ist halt, dass ich versuche, das aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ihr habt jetzt viel über Technologie geredet. Das ist letztendlich auch die Basis. Das hat Frank ja auch schon erwähnt. Ich finde es ganz, ganz wichtig zu hinterfragen, warum? Also warum benutzen wir das? Wofür ist das gut? Wem hilft das am Ende? Und damit spielen dann irgendwann Technologie und auch Psychologie zusammen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei, weil Technologie darf nicht einfach Selbstzweck sein.
Und dass sie sozusagen auch in dieser Form genutzt wird, wie in den vielleicht letzten 20, vielleicht 25 Jahren, hat was mit diesen Schnittstellen zu tun. Also dass man heute auch als, ich würde jetzt fast sagen, einfacher Bürger, aber ich habe noch das Gespräch, ich habe gestern mit meinem Kollegen Jörg Pulfrich, der auch schon mal hier im Podcast war, mich unterhalten. Also mein kleiner Sohn saß daneben mit einem iPad. Habe ich Netflix angemacht, ist gut. Wenn ich mich versehen habe, hat er sich Disney angemacht und hat dort seinen Lieblingsfilm angeguckt. Das heißt, der kann das benutzen und streicht dort mit seinen Fingern, wo er das beobachtet hat, und macht das einfach. Und das war ja, glaube ich, früher undenkbar, dass Technik jeder benutzen kann, weil es einfach nutzerfreundlich geworden ist. Und da habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, bist du erfahren und ein Experte drin, wie sich das entwickelt hat und dass man darauf achtet.
Wobei, was du jetzt beschreibst mit deinem Sohn, ist so ein bisschen ein zweischneidiges Beispiel, weil
ja, auf jeden Fall, das sage ich dem auch immer.
Natürlich auch einer übertragenen Ebene. Auf der einen Seite wird die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine immer, man nennt es dann natürlicher, und ein Thema heute ist ja auch, dass Sprache ein ganz wesentlicher Aspekt ist dann in der Nutzung von solchen Diensten. Und da behandeln wir ja schon lange, man nennt das dann halt die Kluft zwischen Mensch und Maschine. Also wie kann ich als Mensch eigentlich das, was ich erreichen möchte, so ausdrücken, dass die Maschine es versteht? Und wie kann die Maschine mir die Ergebnisse zurückliefern in einer Art und Weise, dass ich die dann auch verarbeiten kann? Das ist ja ein ganz wesentlicher Aspekt der User Experience. Aber nochmal zurück zu deinem Sohn. Was da so ein bisschen hinkt, ist diese Gesten und Wischerei und so weiter. Das ist natürlich einfacher, als auf der Kommandozeile Programmierbefehle zu schreiben. Aber das ist natürlich auch noch nicht ein vollkommen natürliches Verhalten. Aber es ist immerhin so natürlich, dass das ein 3-4-Jähriger ganz, ganz schnell lernen und erschließen kann. Aber der ein oder andere Erwachsene, der eben damit nicht aufwächst, der hat da vielleicht noch Barrieren.
Ah, okay. Ich konnte mir wirklich jetzt am Anfang gar nicht vorstellen, was noch in Anführungsstrichen natürlicher sein kann, als dann jetzt vielleicht die Sprache. Aber das fällt mir schon schwieriger, tatsächlich ungezwungen zu reden. Da ist mir das mit dem Wischen schon wesentlich näher. Aber du meinst, das ist schon eine Entwicklung, wo wir gelernt haben voneinander.
Das ist immer so, man bewegt sich sozusagen von zwei Seiten aufeinander zu. Die Technologie war sehr abstrakt und der Mensch versucht sich natürlich möglichst menschlich zu verhalten. Und das ist ganz, ganz weit voneinander weg. Und die Maschine wird immer natürlicher. Ich vermeide bewusst diesen Begriff menschlicher. Und der Mensch nähert sich diesen technischen Möglichkeiten immer weiter an. Gesten zum Beispiel, also dieses Wischen auf einem Tablet, das ist schon verhältnismäßig intuitiv. Das ist schon verhältnismäßig natürlich. Da gibt es ja auch viele Beispiele, dass das auch zu recht eigenwilligen Ergebnissen führt. Ich kann jetzt noch meine eigene Tochter als Beispiel nehmen. Die hat Fotos als erstes auf dem Handy erlernt und hat sofort gewusst, die kann ich skalieren mit den Fingergesten und wischen und so weiter. Und als sie das erste Mal ein gedrucktes, echtes Foto vor sich liegen hatte, hat sie versucht, das über diese Gesten zu verändern. Und da sieht man, dass es manchmal auch wirklich in eine komische Richtung geht. Ich habe ohne Witz, ich habe Kinder im Aquarium gesehen, an der Scheibe bei den Fischen, die versucht haben, die Fische groß zu ziehen. Also es ist manchmal schon ein bisschen skurril.
Frank, du hast ja auch Kinder. Wir können die ganze Zeit über die Kinder reden, ne, glaube ich.
Das können wir auch machen, aber ich glaube, Sascha, jetzt muss ich gucken, wen ich direkt anspreche. Ich glaube, das hat ja auch ganz viel mit uns zu tun, dass wir uns auch ein Stück weit wie Kinder wieder quasi fühlen und benehmen können, weil wir ständig mit diesen neuen Technologien wieder lernen müssen, neu umzugehen tatsächlich. Und da vielleicht an Sascha Wolter, vielleicht kannst du auch so ein bisschen nochmal deine Historie auch vorstellen. Du beschäftigst dich ja schon wirklich seit Jahrzehnten eben genau mit dieser Zusammenarbeit oder dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Ich habe dich kennengelernt, da waren so diese VUIs, ne? diese Voice User Interfaces, so der letzte Schrei, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Vielleicht kannst du so ein bisschen aus deiner Perspektive mal die Entwicklung so ein bisschen nachzeichnen, wie wir eigentlich als Menschen früher mit umgegangen sind. Du hast schon gesagt, eine Kommandozeile, da haben wir auch mit Sascha in der ersten Folge schon drüber gesprochen, was unsere Erfahrungen damals waren, mit Computern zu interagieren und vor so einem schwarzen Prompt zu sitzen. Heute sitzen wir wieder vor einem Prompt und interagieren mit ChatGPT und anderen Dingen, also anscheinend schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Aber dazwischen ist ja eine ganze Menge passiert. Vielleicht kannst du aus deiner Perspektive mal ein bisschen einen kleinen Abriss geben, wie sich das so entwickelt hat.
Ja, gerne. Also ich komme schon aus der klassischen Informatik, habe mich aber da immer an der Schnittstelle zu Menschen bewegt. Das war mir wichtig, dass ich da unmittelbar sehe, erlebe, wofür es gut ist und wie ich das halt in der Art und Weise einsetzen kann, dass es Menschen nutzt. Bin dann ja über verschiedene Zwischenschritte in diese Welt der sogenannten reichhaltigen Applikationen, Rich Applications hat man das genannt, hineingerutscht. Das war der Versuch, das doch sehr textlastige Web so um 2000 drumherum einfach interaktiver, bunter, animierter zu gestalten. Und daraus haben sich dann ja auch Schritt für Schritt neue Interaktionsformen ergeben, die zwar technisch schon da waren, aber die wurden halt immer günstiger, immer zugänglicher, sowas wie Gesten, Touch, Smartphones und so weiter kamen. Und in dem Rahmen habe ich dann ja ganz lange selbstständig gearbeitet und dann kam immer mehr im Hinblick auf die Sensorik, ein Thema, was uns heute auch noch treibt. Wir nennen es dann halt multimodal. Wie kann ich sowas wie, ich sag mal, auch Bild und Ton miteinander verbinden, geschriebenen Text, irgendeine Wahrnehmung, Sensorik. Damals hat man es dann das Internet der Dinge, IoT, genannt. Was so ein ganz bekannter Verwandter davon ist, ist das Smart Home. Und über diesen Weg IoT bin ich dann bei der Telekom dann im Smart Home-Bereich gelandet. Und ich habe mich immer gefragt, wofür ist das eigentlich gut, dieses Smart Home? Weil wenn ich nach Hause komme und ich muss mein Handy rausnehmen, ich muss mein Handy dann entsperren, kann dann auf meinem Handy die Beleuchtungsgruppe auswählen, dort die Lampe und dann endlich das Licht anmachen. Was ist eigentlich die Innovation? Und da kam dann das Thema Sprache auf. Das war recht zeitgleich mit der Zeit, als dann auch Amazon Alexa auf den Markt kam. Und da habe ich mich dann gleich drauf gestürzt. Ehrlich gesagt auch ein bisschen.
Wann war das noch gewesen, Alexa? Das war auch schon wieder.
So um 2017 muss das gewesen sein.
Also fast eine Dekade wieder her.
Genau, und es waren halt zwei Gründe, die mich getrieben haben. Also der eine, der so ein bisschen netter klingt, ist wirklich zu überlegen, wie kann ich das denn für einen Menschen zugänglich machen, dass es einen echten Vorteil bietet? Das ist das eine. Und Sprache kann das eben an der Stelle. Und der andere Grund war, dass ich mich für User Experience begeistere, die Schnittstelle, das Erlebnis. Und ja, ich bin aber kein Designer im Sinne eines visuellen Designers, der tolle Grafiken erzeugt. Und das wird ja leider oft so ein bisschen miteinander vermischt. Die Welt der Sprache, die spielt mir da in die Karten, weil das ist was, womit ich mich auskenne durch meinen psychologischen Hintergrund auch. Und das ist ja jetzt auch ein Markt, wo auch beispielsweise viele Linguisten mithelfen, mit unterstützen. Und das hat mich halt dann beides einfach begeistert. Einmal, dass es meinen Fähigkeiten entspricht und meinen Interessen. Bin dann so vom Smart Home in die Alexa-Welt weitergewandert, habe dann bei Amazon im Alexa Skills Team gearbeitet und dann kam eben der Begriff der Conversational AI auf. Also wie kann man solche Sprachassistenten, Chatbots entwickeln? Wie kann man damit vielleicht auch Prozesse automatisieren? So ein Stichwort ist Kontaktcenter, Service Hotline, und bin darüber dann über einen Plattformanbieter hier in Düsseldorf, Cognigy heißen die, weiter in diese Welt eingestiegen. Und aktuell bin ich bei der DB Sistel, das ist der IT-Dienstleister der Deutschen Bahn, wo wir uns genau auf HMI, nennen wir das, mit Sprache fokussieren, also auch wieder Human-Machine-Interaction oder Interfaces mit Sprachtechnologien. Und neben diesem Thema Conversational AI beschäftigen wir uns ganz, ganz intensiv mit dem Thema Generative AI. Das ist, fühlt sich so ein bisschen an wie die nächste, ja, die nächste Evolutionsstufe dieser Möglichkeiten in Sprachverarbeitung mit einer Maschine. Was man kennt, ist ja dann sowas wie ChatGPT. Das ist ja das populärste Beispiel zurzeit.
Die auch, also oder das Beispiel jetzt auch mit Sprache genutzt werden kann. Also ich habe jetzt, glaube ich, am Anfang war es nur auf dem iPhone. Jetzt habe ich vor kurzem gehört, das gibt es jetzt auch für die anderen Systeme, dass man mit ChatGPT nicht mehr chatten muss, sondern man kann mit ihm sprechen. Und meiner Erfahrung nach versteht es sehr gut. Also auch bewusste Schwierigkeiten, die man einbaut oder wo man mal das ein bisschen mehr austesten will, das ist durchaus verständliches Gespräch möglich.
Ja, da hilft es dann schon, wenn man es wieder so ein bisschen technisch runterbricht. Im Hintergrund ist da schon auch wieder Stand heute alles Text, der da verarbeitet wird. Also ob ich jetzt schreibe oder spreche, ist ChatGPT eigentlich egal. Aber auf der Ebene der Schnittstelle bieten sie eben auch die Möglichkeit, gerade auf dem Handy mit gesprochener Sprache zu agieren. Das nennt man dann, ja, gibt's auch verschiedene Begrifflichkeiten für Speech-to-Text oder kurz STT, Transkription. Der gesprochene Text wird letztendlich verschriftlicht und dann weiterverarbeitet. Das ist gerade auch, was die User Experience angeht, super. Also wenn ich im Auto sitze, dann kann ich ohne Zutun ChatGPT zu meinem persönlichen Assistenten machen und sagen, liebes ChatGPT, über Sprache, während ich fahre, du sollst jetzt bitte dir alles merken, was ich dir erzähle, weil ich muss heute Abend eine große Party veranstalten. Und dann spreche ich vor mich hin. Das Ding sammelt das alles, und als kleiner Tipp, wenn ich dann im Webbrowser bin, auf meinem ganz normalen Rechner, sehe ich ja dieses Gespräch und kann mir davon beispielsweise dann eine Einkaufsliste erzeugen lassen, die ausdrucken, mitnehmen, was
auch immer. Das ist auch ein schönes Beispiel. Super. Ja. Ich habe es letztens genutzt, ich habe mich vorbereitet auf eine Prüfung, die ich abnehmen musste, und musste mir einfach ein bisschen inhaltlich vorbereiten und habe noch zu Hause am Webbrowser ein paar Fachaufsätze eingespeist und habe mich dann im Auto mit ChatGPT über den Inhalt unterhalten. Also habe ihn abgefragt, was drinne steht, kritische Fragen gestellt, und das war ein fachliches Gespräch. Das kann es nicht anders sagen. Das war wirklich erstaunlich.
Natürlich ein weiterer Begriff ist, wie spricht man dann mit der Maschine? Und die ist schon sehr, sehr nah durch diese neuen Möglichkeiten an einem natürlichen Gespräch. Und was du zum Beispiel beschreibst, ist so ein Konzept des umgekehrten Klassenraums. Also, dass man sozusagen im Dialog sich Themen erarbeitet, dass man beispielsweise dann quasi selber der Maschine Fragen stellt und darüber lernt, anders als dass die Maschine der Lehrer ist, die einem Fragen stellt. So kann man Inhalte ganz anders erarbeiten. Das sind auch wieder so gesellschaftliche Aspekte, also so rein, ja, auf Wissen basierte Fragestellungen, was Prüfungen angeht, haben jetzt einfach weniger Wert, weil ich kann ja ChatGPT fragen und krieg nicht immer eine richtige Antwort, also Kompetenz brauche ich immer noch, aber zumindest eine plausible Rückmeldung, also so eine Hausaufgabe, was ist der Hadrianswall, ergibt keinen Sinn mehr in dem Sinne, weil das gebe ich bei ChatGPT ein und ich sage ChatGPT dann noch zusätzlich, verfasse die Antwort wie ein 12-jähriger Schüler, ja, in meinem Sprachstil, dann ist das nicht mehr so viel Eigenleistung, mal abgesehen von Technologiekompetenz. Aber ich kann dann einen Schritt weitergehen. Ich gewinne ja Zeit. Ich kann dann mit der Maschine in so eine Art Diskurs gehen und die Maschine fragen, was sind denn Punkte, die zum Beispiel positiv daran waren? Was haben die Römer damit zu tun? Was ist negativ daran? Also ich kann mir Inhalte ganz anders erarbeiten, und das ist einfach ein anderer Zugang zu Wissen.
Also da stecken wir jetzt ja schon halt mittendrin, genau. Das Thema Assistent ist ja schon gefallen und der Begriff Assistent. Und da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten, welche Möglichkeiten geben jetzt diese neuen Technologien uns als Berater, Konfliktvermittler, Coaches, Supervisoren, das ist ein ganzes Themenfeld, auch an Personen, die da unterwegs sind. Welche Möglichkeiten ergeben sich durch solche neuen Technologien, wirklich Assistenten jetzt an der Seite gestellt zu haben? Und da haben wir natürlich so zwei Dinge uns angeschaut. Und das eine haben wir schon gerade so ein bisschen angeteasert, als persönlichen Assistenten die ganzen Dinge zu nutzen. nutzen, um mich vorzubereiten, um vielleicht zu reflektieren, ne, um irgendwie schneller mich auf Dinge einzulassen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch so immer die Befürchtung, die manche äußern, dass eben die Kunden dann uns wegrennen und sagen, ja, dann unterhalte ich mich halt mit ChatGPT oder anderen Tools und brauche gar nicht mehr einen Coach teuer bezahlen oder einzukaufen. Da wären wir wieder so in diesen Anfängen von Eliza und solchen ja erstmaligen Chatbots. Da würde mich, Sascha, deine Einschätzung interessieren. Wie siehst du diese zwei Perspektiven auf Technologie als Assistenz? Welche Chancen, Potenziale liegen da drin? Was hast du vielleicht auch schon gesehen? Und ist es wirklich so der Fall, dass ja, wir Angst haben müssen, dass einige Jobs wegfallen, sich verändern? Das ist immer so eine große Diskussion in vielen Bereichen.
Das sind ja auch wieder viele Fragen. Fangen wir mit der einfachen an, dass Jobs wegfallen. Ich glaube nicht, dass mehr Jobs wegfallen, als dass neue entstehen. Ich glaube einfach nur, dass sich Berufsbilder verändern werden. Sagen wir mal so Hilfsarbeit, weil das, was ChatGPT jetzt als ein Beispiel auf Textebene kann, macht ja zum Beispiel auch Microsoft Copilot, das ist ja eine vergleichbare Technologie, dann auch im Rahmen von meinen E-Mails und Outlook und Co. und kann mir dann schon Textstrukturen generieren, kann mir irgendwelche PowerPoint-Strukturen schon vorfertigen und so weiter. Also es nimmt mir im Endeffekt Fleißarbeit ab. Und dadurch verändert sich ja auch mein Berufsbild. Und ich kann dann menschliche Expertise, menschliche Kreativität auf eine ganz andere Art und Weise einbringen, weil ich halt Zeit gewinne an der Stelle. Und das ist ja erstmal ein großer Vorteil. Wenn man es mal so einen Schritt weiter spinnt, sag mal so ein bisschen was auch ein bisschen Frecheres. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, wenn ich bei so einem Bankberater mich informiere über eine Geldanlagestrategie und der trägt einfach nur in ein Formular Werte ein und liest mir am Ende dann das vor, was seine Bank empfiehlt, da bin ich dann auch nicht traurig drum, wenn das durch eine Maschine automatisch abgearbeitet werden kann. Oder auch im ganz kleinen Rahmen, ich bin nicht besonders gut darin, Kritik vorsichtig zu formulieren. Und ich habe wirklich schon, wenn mir was nicht gepasst hat, was meine Frau gemacht hat, dann ChatGPT gesagt, okay, ChatGPT, stell dir vor, du bist meine Frau, du hast dieses und jenes gemacht. Und ich möchte dir jetzt mitteilen, dass ich das nicht gut fand. Wie kann ich das auf eine positive Art und Weise formulieren? Und weil ChatGPT ja quasi, ja, platt gesagt, alle möglichen Liebesfilme transkribiert als Text kennt, daraus Dialoge gelernt hat, macht es mir einen erstmal gar nicht schlechten Vorschlag. Aber, und jetzt kommt der wichtige Teil, dieser Vorschlag basiert ja rein auf Wahrscheinlichkeit. Das ist in dem Rahmen ja auch eine philosophische Diskussion, ein Stück weit auch empathisch und gibt mir auch das Gefühl, als ob sich ChatGPT in mich hineinversetzt, aber es ist nicht multimodal, es sieht mich nicht, es hat in dem Sinne kein Verständnis der Welt. Das heißt also, ich kann das nur dann benutzen, wenn ich als Mensch dann auch in der Lage bin, das zu bewerten und auf mich zu übertragen und diese ganzen Aspekte mit einzubeziehen. Und wenn man das jetzt auf euren Job überträgt, ist ja ganz klar, dass ihr immer noch wichtig seid. Ist ja ganz essentiell,
aber,
weil ihr
aber genau du kommst diese nicht umhin, habt. Sascha, du kommst nicht umhin, die Frage zu beantworten an der Stelle. Hast du dich getraut, deiner Frau das zu sagen, was du von ChatGPT vorgeschlagen bekommen hast?
Mit meinen eigenen Worten, ja.
Und dir geht's gut. Sehr schön.
Ja, aber der Haken war, es war unglaubwürdig, weil es ja nicht ich war. Ich habe ja halt, das ist nicht die Art und Weise, wie ich Kritik äußere. Und meine Frau kriegt ja mit, was ich tue. Und sie wusste genau, woher ich das hatte, was die Quelle davon war.
Okay, also das, was wir in Business-Kontexten manchmal sagten oder die Erfahrung hatten, dass Führungskräfte auf Feedback-Seminaren waren und ihre Mitarbeiter dann sagten, es war wieder beim Lobwurf Weitschießen dabei und war wieder zwei Wochen, dass das hält, dieses Feedback zu geben auf eine andere Art. Da kommen wir nicht umhin. Also wir können zwar mit ChatGPT zu lernen versuchen, aber wir werden dadurch nicht eigene Schwierigkeiten sofort ausschalten können, sondern wir müssen schon eigene Lernschritte auch gehen. Nicht nur im Umgang mit der Technik, sondern auch beim Umsetzen.
Ja.
Das ist schon ein interessanter Punkt.
Du hast zwei ganz wesentliche Aspekte genannt. Also wenn ich das als Hilfsmittel, als Werkzeug verwende, was ich finde legitim ist, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für euch eine Inspirationsquelle ist,
absolut,
dass es neue Ansätze liefert. Aber ich muss das dann ja auch wissen, wie ich es benutze.
Das ist der erste Lernpunkt, glaube ich, ja.
Und der zweite Teil ist eben, was mache ich dann mit diesen Ergebnissen? Ja. Also wozu führen die? Ja, nur weil mir ChatGPT mal einen Vorschlag macht, wie ich was netter formulieren kann, habe ich ja leider an meiner eigenen Schwäche noch nicht dauerhaft gearbeitet.
Ja, gehen wir beide Schritte nacheinander vor. Dieses Lernen jetzt ChatGPT. Also ich habe den Eindruck, auch wenn das natürlich, ne, wir sind in so einer, über Zeiträume kann man schnell durcheinander kommen jetzt. Also wir sind ja so noch mittendrin oder ganz am Anfang. Ich habe den Eindruck, dass momentan dieses Chatfenster bei ChatGPT genutzt wird, als wenn es Google in einer anderen Farbe ist. Und das hat ja auch gedauert, dass Menschen gelernt haben, mit Google irgendwas anzufangen. Wie würdest du den Unterschied verdeutlichen, was ChatGPT ist als Instrument, als Werkzeug zu Google als Werkzeug? Mhm.
Also es ist nicht so einfach, das auf den Punkt zu bringen. Ich muss es so ein bisschen technisch erklären, weil das, was ChatGPT macht, diese sogenannte generative KI, die nimmt nichts anderes als meinen Input und transformiert den, so nennt man das, verwandelt den in einfach einen darauf folgenden Text. Also rein technisch, wenn ich jetzt sagen würde, God save the, dann macht daraus ChatGPT mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, da ist so ein bisschen Variation drin, Queen. Ja, weil das das wahrscheinlichste nächste Wort ist.
Und aber wenn es ist halt jetzt, veraltet.
Ne? Das ist der nächste Punkt, weil das Ganze macht nichts anderes als Wörter, man nennt das dann Tokens, so Teilwörter, auf Basis von Wahrscheinlichkeiten aneinander zu reihen. Es kommt also immer das wahrscheinlichste Ergebnis raus, aber das muss eben nicht richtig sein. Das ist die große Gefahr. Wenn ich bei Google jetzt zum Beispiel eine Suche mache, also wenn ich da reinschreibe, God save the Queen oder was auch immer, dann kriege ich 10 Links und da steht dann dieser Text oder was zu diesem Text passendes. Das sind dann ganz konkrete Ergebnisse und die lese ich dann als Mensch durch. Ja, ich muss dann auch alle Ergebnisse lesen, die irgendwo relevant sind, um dann am Ende zu wissen, was ich eigentlich gesucht habe oder zumindest die Antwort darauf zu erhalten. Und wenn ich das mit ChatGPT ganz alleine mache, dann ist das zwar auch irgendwo in dem Modell drin, aber das Ergebnis ist nicht zwingend richtig, sondern es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von wahrscheinlichen Wörtern. Und das ist manchmal richtig, manchmal eben nicht, aber es fühlt sich sprachlich sehr gut an und ich kriege halt nur ein Ergebnis. Und jetzt versucht man das aber zu lösen. Man versucht diese Suche, die mehr oder weniger richtige Ergebnisse liefert und dieses ja Aneinanderreihen von Wörtern in der Form zu lösen, das macht zum Beispiel ChatGPT in der kostenpflichtigen Variante auch schon, dass im Hintergrund trotzdem die Suche gemacht wird. Und dann werden diese 10 Ergebnisse genommen. Und jetzt kommt die Stärke von ChatGPT sprachlich einfach zusammengefasst. Und das ist der Kompromiss aus beiden Welten.
Und das heißt, wenn ich mir das bildhaft vorstelle, ne, ich habe bei Google also die Möglichkeit, 10 verschiedene Bücher zu einem Thema zu finden. Und dann muss ich mir daraus meine eigene Wahrheit basteln. Also ich arbeite sie durch, ich lese sie durch und da bin ich halt schlauer. Aber ich habe dieses Buch halt gefunden, was ich vorher nicht wusste, ob es das gibt. Und bei ChatGPT werden die Autoren sozusagen, die das geschrieben haben, zusammengesetzt und die finden jetzt eine Kompromissantwort. Und wenn das unterschiedliche Disziplinen wären, also ein Psychologe, ein Ingenieur, ein Lehrer, ein Jurist, dann sind die praktisch auch gezwungen, eine Antwort zu geben.
Sagen wir mal zwei Sachen. Das eine ist, es ist sogar noch viel schlimmer, wenn man einfach nur mit ChatGPT arbeitet. Wenn ich nämlich nur ChatGPT benutze, ganz alleine ohne eine Quelle nach außen, dann gibt es in dieser Form nicht das richtige Ergebnis, sondern dann wird quasi eine Kombination aus diesen Autorennamen zusammengewürfelt, so wie es am wahrscheinlichsten erscheint. Das Ergebnis wird zusammengewürfelt, wie es am wahrscheinlichsten erscheint. Und ich muss dann als Mensch nochmal hingehen und wirklich gucken, ist das so? Gibt es diesen Autor? Gibt es diesen Text überhaupt? Das wird alles nur auf Basis von Wahrscheinlichkeit zusammengesetzt und wirkt erstmal plausibel, muss aber nicht richtig sein. Und der Kompromiss ist eben, dass das, was du beschrieben hast, dass im Hintergrund schon dann diese 10 Bücher genommen werden, die 10 Autoren, und dass das einfach nur sprachlich zusammengefasst wird, aber aus den echten Quellen. Und das ist dieser Kompromiss. Dann habe ich zwar auch als Mensch immer noch Arbeit und ja, das Ganze führt zu so ein bisschen, ja, manchmal auch so weichgespülten, sehr generellen Antworten. Ja. Aber zumindest ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es richtig ist und ich kriege Quellenangaben.
Dann komme ich zu dieser möglichen Anwendung, weil wenn du sagst, man kann rein ChatGPT nehmen und das ist sozusagen zusammengewürfelte Sprachmische. Da ist jetzt keine inhaltliche Differenzierung drin. Ja. Und ich kann aber auch das eben so ein bisschen trainieren oder füttern mit speziellen Inhalten, indem ich spezielle Bücher, Fachaufsätze etc. reinnehme. Und das kann doch mittlerweile eigentlich jeder Bürger machen, ne? Indem er da Anwendungen nutzt, sich einzelne GPTs baut. Das wäre doch für uns, Frank, als Praktiker in einem Arbeitsfeld optimal, sich seine eigenen Assistenten, also seinen persönlichen Assistenten zu schaffen. Und ChatGPT ist gar nicht der Assistent, sondern das ist nur die Arbeitsmasse, den Assistenten zu bauen.
Also so würde ich es im Prinzip auch sehen, das hat man in der ersten Folge schon gesagt, das ist für mich ein Werkzeug, ein Instrument, was unseren Werkzeugkasten bereichert. Was wir jetzt gerade sehen, so seit ChatGPT da ist, alle Welt probiert sich an diesem Werkzeug irgendwie aus und wir müssen anscheinend erstmal rausfinden, wie funktioniert das. Ne? Das ist wie, du kriegst eine Waschmaschine geliefert ohne eine Bedienungsanleitung dazu und alle gucken jetzt, was mache ich damit eigentlich, wie bediene ich das, wie kann ich das so für mich einsetzen, dass da was Sinnvolles bei rauskommt. Und es ist total hilfreich, dass es halt Experten wie Sascha gibt, die so ein Stück weit Licht ins Dunkel bringen können. Erstmal zu erklären, wie das funktioniert, was technisch dahinter liegt, um so auch ein bisschen zu entmystifizieren. Aber es bietet genau eben diese Chance, wie du sagst, ne, sich selbst dann zu überlegen, was mache ich denn jetzt mit so einem tollen Werkzeug, was es vorher noch nicht gegeben hat. Das Bauen von so Custom-GPTs mit verschiedenen ja, Einstellungen, Persönlichkeiten, Methodiken, die man da reinbauen kann, finde ich für unser Beratungsfeld absolut gewinnbringend. Ne, dass ich sage, also nicht, nimm dir mal das Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun und zerlege mir mal bestimmte Gesprächsinhalte auf diese Ebenen etc., ne, oder ich nehme ein Sechs-Hüte-Modell oder ähnliches mehr und kann mir da also mit verschiedenen, ja wirklich Experten auf den Gebieten einfach meinen Werkzeugkasten erweitern. Ich finde es halt schwierig oder spannend, eben genau dieses herauszufinden, was kann das Werkzeug, wofür taugt das, wo sind die Grenzen? Und da sind alle irgendwie gerade dabei, das so ein bisschen zu experimentieren und da ja sich vorzutasten. Das ist so irgendwie wie die Mondlandung, hätte ich fast gesagt. Man weiß noch nicht genau, wo endet das, wo führt das hin, welche Abgründe tun sich auf und was mache ich hier eigentlich?
Zu dem Beispiel, was du erwähnt hast, Frank, ich habe mir mal den Spaß gemacht, wie man damit spricht, bezeichnet man ja als Prompt Engineering. Also ich finde es ein bisschen überbewertet, das so zu bezeichnen. Das ist halt so ein bisschen diese, wie gehe ich systematisch daran, um bestmögliche Anfragen zu formulieren für die bestmöglichen Ergebnisse. Dazu habe ich mal ein Training produziert, das sind so grob 1,5 Stunden und das gibt es komplett transkribiert. Also es gibt den ganzen Text aus dem Training und den habe ich in so einem GPT in so einem eigenständigen, angepassten ChatGPT hinterlegt, mit ein bisschen Rollenbeschreibung und so weiter, dass ich das jetzt so verhalten soll wie ich. Und wenn mir jetzt Leute Fragen über Prompt Engineering stellen, dann stelle ich die quasi 1:1 da rein und kriege in Sekundenbruchteilen eine Antwort, die in den allermeisten Fällen viel besser ist, als ich sie selber formulieren könnte, weil es einfach das alles aus meinem Training zusammenfasst und auf den Punkt bringt, wo ich noch überlegen müsste an der Stelle. Einziger Haken ist, ich muss schon noch immer als Experte draufschauen, ob das jetzt wirklich so passt. Manchmal wird da auch Blödsinn zusammengewürfelt. Aber das ist echt enorm. Das hat aber jetzt auch einen negativen Aspekt. Also ich tue es nicht. Aber ich weiß, dass es Menschen tun, die machen dann nichts anderes, als dass sie genau das tun, was ich mache und sagen dem Ding dann, schreib mir einen LinkedIn-Post mit Emojis und Co. zum Thema X. Und so produzieren die jeden Tag einen LinkedIn-Post zu dem Thema. Die haben also einmal quasi ein Buch da reingepackt, Content da reingepackt und können jetzt die Welt mit Inhalten ja zufluten, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das wirkt erstmal immer alles plausibel und gut.
Der Abgrund zum, was passiert, wenn man sich dann unmittelbar mit ihm unterhält, wird größer. Aber die Verlegenheit dazu ist auch geringer, ne? Weil wir ja doch sehr viel auch inhaltlich über digitale Medien uns unterhalten, sprechen, Verträge schließen, lernen, studieren.
Aber das Spannende ist jetzt ja, ne, dass auf beiden Seiten solche GPTs sein können oder KI auf beiden Seiten stattfindet. Auf der Produzentenseite, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, da sind welche, die produzieren ganz viel Content und lassen das über alle möglichen Kanäle auf die Welt los. Die anderen, die das konsumieren wollen, sagen, boah, das ist so viel, das kann ich gar nicht mal alles lesen. Ich nehme auch so eine KI und lasse das alles verarbeiten und mir wieder zusammenfassen. Das heißt eigentlich, da sprechen zwei quasi Maschinen miteinander, die ersetzen erstmal so diesen menschlichen Kanal und je nachdem, wer da auf welcher Seite ist, wird das dann für den Menschen wieder zugänglich gemacht. Also finde ich eine total absurde Entwicklung teilweise auch, die wir da jetzt gerade sehen, dass wirklich so stellvertretend Maschinen für uns Kommunikation übernehmen in beide Richtungen.
Also ich merke, dass das bei mir auch selber zu schon fast unangenehmen Verhaltensmustern führt, wo man früher ja wirklich so ein bisschen eloquenter war, Dinge weiter ausgeholt hat, erklärt hat und so weiter. Diese Informationsflut führt jetzt umgekehrt dazu, dass ich, wenn ich mit Menschen rede, ganz oft dann frage, was genau willst du von mir? Worum geht's? Bring's bitte auf den Punkt. Muss jetzt nicht aus deinen 3 Punkten jetzt hier eine Stunde Meeting rausholen, weil ich ehrlich gesagt lieber Radfahren gehe, als jetzt mit dir, dem ich nicht kenne, eine Stunde mir irgendwelchen Nonsens anzuhören.
Ich bleib mal auf einer Seite, ne? Also nämlich, wie wir das nutzen können. Denn das ist mir jetzt schon nochmal deutlicher geworden, auch wenn ich das selber schon gemacht habe und so, aber die Bedeutung dessen war mir noch nicht ganz klar. Ich kam jetzt drauf, ne, ich habe ja sowohl bei mir als auch bei dir und Frank, du auch, also wir haben Bücherregale im Hintergrund und da stehen halt unsere kuratierten Bücher drin. Da steht nicht die Bücherei von Thalia drin oder vom Hugendubel oder Dussmann oder Amazon, sondern wir haben das ausgewählt. Und wir könnten jetzt sozusagen, da ist die Bedeutung bei diesen GPTs, indem wir unsere ausgewählte Literatur und unser ausgewähltes Wissen in diese GPT stecken oder auch unsere eigene verfasste Publikationen, um eine auf uns zugeschnittene oder auf unsere Vorlieben zugeschnittene GPT als Assistenten zu haben. Das finde ich schon nochmal besonders. Also weil es eben dann nicht um ein Werkzeug geht wie ein Hammer, den alle anderen auch haben. Das ist zwar nicht derselbe, aber der gleiche, wenn ich das richtig im Deutsch aufgepasst habe. Also gattungsmäßig das gleiche, sondern es ist wirklich hochspezialisiert. Haut es mich schon um.
Ja, gibt letztendlich ja auch drei Begrifflichkeiten, die sich jetzt, wenn man das jetzt im Kontext, was bedeutet jetzt zum Beispiel künstliche Intelligenz betrachtet, da spricht man ganz gerne von Artificial Intelligence, das ist das, was wir heute machen. Das ist aber in dem Sinne nicht das, was die Menschen erwarten. Das nennt sich dann Artificial General Intelligence, das ist menschliche Intelligenz. Ja, da nimmt man dann kurz AGI. Also man spricht dann auch von schwacher und starker Intelligenz und so weiter. Eigentlich machen wir eine schwache Intelligenz und die funktioniert am allerbesten, wenn wir sie themenspezifisch kapseln. Also dass wir in der KI sagen, du weißt jetzt alles, das wird nicht funktionieren. Und da muss man auch, glaube ich, noch den Schritt weiter denken und sagen, wenn ich jetzt von dir, Sascha, ausgehen würde, dass du alles weißt, das würde auch nicht funktionieren. Auch in dieser AGI-Welt ist es eher unwahrscheinlich. Ja. Und dann gibt es diese Bedrohungsszenarien, diese Superintelligenzen, die noch darüber hinausgehen, die mehr wissen als Menschen, so ein bisschen diese Skynet-Szenarien.
Ja, das ist das Nick Bostrom und Skynet-Szenario.
Ja. Okay. Aber da sind wir noch bei einem spannenden Punkt, Sascha, weil die Frage hatte ich mir aufgeschrieben, die wollte ich unbedingt noch loswerden. Ich habe so den Eindruck, dass wir Menschen jetzt gerade dabei sind, gerade dieses Thema General AI, diese Technologien und diese Maschinen sehr stark zu vermenschlichen. Mhm. Wir haben irgendwie Anforderungen und Ansprüche an solche Systeme, die wir an andere Menschen vielleicht gar nicht stellen würden. Ne? Also ja. Beispiel autonomes oder automatisiertes Fahren. Wir verlangen von solchen Autos quasi eine 100%-Quote unfallfrei, ohne das Riskieren von Menschenleben durch den Straßenverkehr zu kommen. Das sind Anforderungen, die sind praktisch nicht erfüllbar und die stellen wir auch nicht an uns als Menschen selbst. Wenn wir einen Führerschein bekommen und unterwegs sind im Straßenverkehr, ein gewisses Restrisiko bleibt. Umgekehrt, ja. An solche Systeme haben wir enorm hohe Ansprüche und sind gleichzeitig auch dabei, diese Systeme zu vermenschlichen. Wir sprechen sie mit Du an und Bitte und Danke und bauen wirklich eine persönliche Beziehung auf. Ich weiß noch nicht, was macht das mit uns und warum tun wir das tatsächlich und tut das diese ganze Entwicklung irgendwie auch gut? Oder würde es nicht eher sinnvoller sein, so aus meiner Perspektive auch einen gesunden, professionellen Abstand zu haben zu diesen Tools und sie wirklich als das zu sehen, was sie sind. Maschinen, ne, die sind programmiert in irgendeiner Weise schon, auch wenn wir vielleicht nicht mehr ganz genau nachvollziehen können, was passiert da im Inneren. Aber es sind Maschinen, die irgendwie auf Nullen und Einsen basieren. Und trotzdem haben wir diese vermenschlichten Zugang dazu oder wünschen uns den oder produzieren das. Das kann ich noch nicht ganz begreifen. Vielleicht kannst du mir da ein Stück weit noch Erleuchtung geben.
Leider kann ich dir da die Erleuchtung nicht geben, weil das ist ja wirklich etwas, was für uns alle extrem herausfordernd ist und das auf verschiedensten Ebenen. Hätte ich nie gedacht, weil ich ja eher so als Entwickler an die Themen rangehe, dass ich mich plötzlich mit rechtlichen Aspekten auseinandersetzen muss. Also was passiert denn, wenn ChatGPT quasi für mich stellvertretend eine Entscheidung fällt und die ist falsch? Wer haftet denn dann? ChatGPT oder ich? Da gibt's dann auch Anwälte, die graben dann Gesetze aus dem 18. Jahrhundert irgendwie aus und sagen, da gibt es das Gesetz für Lehnherren und ihre Bediensteten. Und wenn die Bediensteten etwas falsch machen, haftet der Lehnherr. Also wenn das Auto, was ich fahre, autonom handelt und einen Unfall baut, hafte ich als Fahrer halt weiterhin. Das sind so Aspekte. Ist das so oder haftet dann der Hersteller, der das Auto gemacht hat? Weil klassisch in der Softwareentwicklung ist es so, wenn ein Bremssystem versagt, weil der Programmierer einen Fehler gemacht hat, in klassischer Softwareentwicklung haftet der Hersteller. Also das ist zumindest mein Rechtsverständnis. Und das ist diese rechtliche Sichtweise, aber es gibt natürlich auch die Sichtweise, die sich auf die menschlichen Aspekte bezieht. Ja, ist das gut oder schlecht, wenn wir mit einer Maschine reden wie mit einem Mensch? Ich kann ein Beispiel nennen, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Ich fand es ganz komisch, als dieses Thema Magic Word Enforcement, nennt man das, quasi in den Markt kam. Also, dass wenn man mit einer Maschine spricht, dass positives Verhalten belohnt werden sollte, dass man bitte, danke und so weiter sagt, nennt sich Magic Word Enforcement. Und ich dachte immer, warum? Es ist eine Maschine. Also wenn ich nach Hause gehe, dann sage ich doch nicht, Alexa, Könntest du bitte das Licht für mich einschalten? Danke, dass du das Licht eingeschaltet hast. Warum sollte ich das tun? Es ist eine Maschine. Jetzt gibt es aber umgekehrt Menschen, die ihr Sprachverhalten, ihr Sozialverhalten ganz stark auch von diesem Verhalten, wie eine Maschine agiert, ableiten. Die reden halt auch mit Maschinen. Und wenn die das dann nicht machen, wenn das nicht belohnt wird, dann reden die plötzlich auch mit Menschen im Befehlston. Ja, weil das für die nicht mehr so klar zu differenzieren ist. Und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, dass das vielleicht nicht schlecht ist, so gewisse menschliche Qualitäten dann auch in diese Schnittstelle mit einzubauen. Wie gesagt, das ist ein Gebiet, wo ja auch viel geforscht wird. Das geht so ein bisschen in die Richtung der sozioempathischen Mensch-Maschine-Schnittstelle. Wie gehen wir mit entsprechenden nonverbalen Hinweisen um? Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Und das zeigt auch ganz eindeutig, dass wir noch ganz am Anfang stehen, diese Technologie wirklich optimal einzusetzen, dass wir da noch viel lernen müssen. Und da sind wir wieder am Anfang, Sascha, was du hattest, das kommt dann wieder von beiden Seiten. Inwieweit nähert sich der Mensch der Maschine an? Inwieweit die Maschine dem Menschen? Und wie sinnvoll ist das? Und ist das generell sinnvoll oder hängt es vielleicht auch vom Aufgabengebiet, vom Use Case ab?
Da sind wirklich viele Gebiete auch betroffen. Also, ne, wir sind jetzt bei Recht eingestiegen, sind dann so auch zur Psychologie gekommen in dem Sinne, was macht das mit uns, wenn ich also mit einer Maschine rede oder auch reden soll, aus einem soziopsychologischen Training heraus, übe ich mich mal lieber in Höflichkeit, weil ich dann mit Menschen, dann muss ich nicht umschalten. Und auf der gleichen Schiene entstehen dann aber auch Empfindungen gegenüber Maschinen. Und wir vermenschlichen sie, und das ist nur dann ein kleiner Schritt noch hin, dass Maschinen auch Rechte bekommen. Das wäre ja im juristischen Feld dann sozusagen der wirklich neue Schritt, dass Maschinen Rechte bekommen, die den menschlichen Rechten nicht unähnlich sind. Und die Entwicklung haben wir zumindest in der Natur, dass wir also jetzt mittlerweile Naturphänomenen, Flüssen, Gebirgen Rechte zusprechen, damit sie vor Gericht auch vertreten dann durch entsprechende Verbände, aber im eigenen Recht sich wehren können gegenüber Eingriffe. Und das ist eine interessante Entwicklung, weil das sozusagen wirklich was Neues ist. Wir da sozusagen nicht unsere Beziehung zu anderen nutzen, weil wir als Rechtsträger sagen, ja, wir wollen eine Umwelt haben, damit wir menschlich leben können, sondern wir gestehen der Umwelt Rechte zu. Und ich glaube, im Science Fiction ist es auf jeden Fall schon mehrmals durchgespielt worden, dass Maschinen Rechte bekommen haben. Dann tun sich schon neue Welten auf. Also das sollte man sich wirklich herandenken, ehe man sich herantastet und dann da drinnen lebt. Ich finde das tatsächlich von interessant bis überfordernd.
Was mich dabei immer beschäftigt ist, ich sehe das als Maschine, also da bin ich völlig unemotional und würde sagen, da ist jetzt nichts mit Rechten und Persönlichkeit, aber auf der anderen Seite aus Sicht des Anwenders, ja, schreibt man solchen Dingen dann ja schon eine Persönlichkeit zu, versucht das natürlich zu benutzen. Es gibt eine Untersuchung, ich meine, die ist aus Südkorea, mit diesen Roomba-Staubsauger-Robotern.
Ja, ja.
Und ich fand die vollkommen skurril. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht auswendig. Irgendwie 2/3 der Leute haben ihrem Roomba-Staubsauger-Roboter quasi eine Persönlichkeit zugeschrieben und einen Namen gegeben. Und wenn die den zur Reparatur geschickt haben, haben die ein Post-it mit dem Namen draufgeklebt. Also, dass der so heißt, dieser Roomba, und wollten den auch zurückhaben, genau den, und kein Austauschgerät. Und dann dachte ich, das ist doch verrückt, das ist doch nur ein Ding. Und dachte dann darüber nach, aber so ganz kann ich mich davon nicht freimachen, weil unser Roomba, den wir haben, den nennen wir zum Beispiel Dobby, also wie diesen Hauselfen von Harry Potter. Und wenn der dann irgendwas hat, dann fragen wir auch, hast du Hunger? Möchtest du zurück in deine Ladestation? Also wir vermenschlichen das in Anführungszeichen auch ganz unbewusst. Und das ist ganz nah. Und dann gibt's noch so eine zweite Nuance. Wir hatten mal den Punkt, sowas wie Empathie, Theory of Mind, sich in andere hineinzuversetzen. Man kann da noch mit reinpacken, dass beispielsweise Maschinen ja kein intrinsisches, aus sich selbst heraus entwickeltes Interesse haben. Ja, also eine Maschine will nicht die Weltherrschaft erringen. Warum? Die hat kein Interesse, kein Bewusstsein in dem Sinne. Aber wenn eine Maschine natürlich quasi auf Basis von allen möglichen Science-Fiction-Filmen trainiert wurde, dann tut sie halt so wie das, was sie aus diesen Science-Fiction-Filmen gelernt hat. Sie simuliert sozusagen dieses Verhalten. Und dann stellt sich die Frage, Wo ist der Unterschied?
Das ist doch das Beispiel, wo die Maschine von Nick Bostrom, glaube ich, die Superintelligenz, die dann Büroklammern macht, ne? Die ganze Welt dazu verdammt, Büroklammern herzustellen. Ja, genau. Was ich einfach toll finde, Büroklammern, man muss auf die Idee kommen, ne? Dass es Büroklammern sind. Aber ja, wir leben ja in der Zeit nach Darwin. Wenn man sich wundert, dass wir Maschinen Seele zuschreiben und sie beseelen, um mit ihnen dann auch beseelt Konversation zu betreiben, dann ist das ja nur die Konsequenz, dass wir ja auch uns selbst eine Seele zugeschrieben haben, die eben, jedenfalls, wenn man Darwin ernst nimmt, einfach nicht existiert. Es gibt einfach keine Seele. Aber dennoch, es ist irgendwie ein Bedürfnis oder zumindest ein leichterer Umgang, indem wir das allen zuschreiben. Nicht nur uns Menschen, sondern auch unseren Hunden, unseren Katzen und unseren Dobies. Staubsauger. Aber dass es auch immer der Staubsauger ist, ne? Staubsauger oder Kühlschränke, eins von beiden. Es ist jetzt selten irgendwie die Nähmaschine. Finde ich auch interessant.
Ich müsste meine Tochter mal fragen, es ist ihr Hobby, inwieweit sie ihrer Nähmaschine eine Seele zuschreibt. Aber ich sag mal, mit Computern kennen wir das. Wenn die nicht funktionieren, dann vermenschlichen wir auch oft das Verhalten.
Oder es gab halt sowas wie Tamagotchis früher, ne? Den haben wir uns auch angeguckt und die gehegt und gepflegt.
Bis es ja, aber das sind ja die traurigen Beispiele dieser Welt. Wobei hier die Tamagotchis ist ja auch was, wo es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu gibt. Wir haben ja auch einen Fachkräftemangel zum Beispiel in der Pflege von alten und kranken Menschen. Im asiatischen Raum haben sie es mal untersucht, ob man dann den Leuten quasi als Bezugspunkt eine Art Roboter gibt. Das gibt diese Robbe, die man dann streicheln kann und die vor sich hin surrt. Das Ergebnis war, dass es immer noch besser ist, dann quasi eine Beziehung zu so einer Robbe, zu so einer Maschine aufzubauen, als gar keine Beziehung, gar keinen Betreuer zu haben. Es ist traurig, aber ja, das ist die Welt, in der wir da leben.
Nein, aber es ist tatsächlich besser als gar nicht.
Ich habe mich selbst schon entdeckt, dass ich mal so zur Zerstreuung mit ChatGPT einfach ein Gespräch geführt habe. Ich saß so am Rechner und war so ein bisschen durch und hatte keine gute Idee. Und dann habe ich einfach mit ChatGPT geredet. Als ich mir das bewusst wurde, habe ich mich echt sozial isoliert gefühlt und sofort mit Freunden verabredet. Das ist so eine Gefahr.
Das ist ja die klassische intellektuellen Frage, ne? Welches Buch würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Ich meine, es ist ein Buch, also es ist Papier mit Tinte. Also eine beklopptere Frage gibt's doch nicht. Es ist für uns mehr. Also wir machen daraus mehr und bauen Welten auf. Und warum sollten wir das nur mit Papier tun können? Wir können das eben auch mit Gegenständen, die wie Lebewesen aussehen. Da schließen sich schon noch mal Kreise und es erscheint dann gar nicht mehr so verrückt.
Die ersten Beispiele für diese Custom-GPTs, die wir ja schon besprochen haben, also diese angepassten Chat-GPTs, waren, es ist immer sehr naheliegend und sehr traurig, die virtuellen Freundinnen. Das war die ersten Beispiele und auch die populärsten Beispiele. Also die allermeisten dieser Custom-GPTs sind so. Aber das kann man ganz gut in Beziehung setzen zu dem technologischen Fortschritt. Bei Alexa nennt man das Pendant dafür ja Skills, dass man dort so sprachliche Erweiterungen installiert. Mhm. Was sind da die populärsten Beispiele? Das sind Furz-Skills, wo man einfach sagen kann, mach ein Furzgeräusch. Also vom Furzen zur virtuellen Freundin, wir haben schon ein bisschen Innovation erlebt.
Okay, wir könnten, glaube ich, jetzt noch stundenlang Beispiele zusammentragen und wir kommen immer wieder zu dem Punkt, es ist schon eine Positionierung, wenn wir sagen, es ist nur Technik, es ist nur eine Maschine und wir haben sofort Bilder wie kalt oder blau und wir schreiben ihnen aber tatsächlich mehr zu. Ich versuche den Bogen wieder zurückzubekommen zu GPTs und zur Nutzbarkeit für Berater oder für Einzelunternehmen oder auch für einfach für Spaß und Fun und Partylisten und nehme für heute auf jeden Fall mit, dass ChatGPT gar nicht das Werkzeug als solches ist, sondern die zur Verfügung gestellte Masse, aus der sich jeder selbst sein Werkzeug jetzt bauen kann. Und das finde ich schon nochmal einen interessanten Gedanken. Frank, dem gehen wir später nochmal nach, weil das scheint mir technisch nicht groß herausfordernd zu sein.
Also das auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, die Zugänglichkeit zu solchen Technologien, die ist so leicht wie noch nie. Wir erleben ja das quasi wie mit anderen Technologien auch. Die Kosten sinken. Es wird für jedermann zugänglich zu einer immer besser werdenden Qualität. Also ne, das ist einfach dieser Commodity-Effekt, der da jetzt auch einsetzt. Es wird neue Dinge geben. Also die Beschleunigung, das nehme ich auch auf jeden Fall wahr, wird weiter zunehmen, dass wir in kürzeren Zyklen immer wieder mit neuen Dingen konfrontiert werden. Insofern heißt es da, Schritt zu halten, dabei zu sein. Und ich glaube, die gute und die positive Botschaft ist, wir haben es in der Hand. Ne? Wir können mitgestalten. Wir sind aufgefordert und eingeladen, uns damit auseinanderzusetzen und selbst Teil dieser Entwicklung zu sein, zu sagen, in welche Richtung geht es denn? Und das ist, glaube ich, dann die Aufgabe für alle, die uns auch hier zuhören und zusehen, das zu machen, da also nicht zu warten und sich auf andere zu verlassen, sondern selbst dran zu bleiben, selbst auszuprobieren, sich mit den Dingen vertraut zu machen. Genau, und dann können wir die nächsten Schritte gehen.
Schön. Sascha Wolter, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in diese Schnittstellen von Mensch-Maschine-Kommunikation versuchst hast mitzunehmen oder das ein bisschen zu erhellen und ein bisschen breiter zu machen, dass man verstehen kann, was dort eigentlich notwendig ist und dass es tatsächlich von beiden Seiten was braucht. Das war für mich heute auch nochmal ein wichtiger Punkt.
Ja, danke euch für die Einladung und ich hoffe, dass alle, die hier zuhören, sich ein bisschen auch dafür begeistern lassen. Wir haben ja durchaus auch kritische Aspekte erwähnt, aber das Potenzial ist schon enorm von dieser Technologie. Man muss es halt nur verantwortungsbewusst einsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit eben die positiven Möglichkeiten, dass wir die wirklich nach voranbringen, dass wir die vorantragen.
Frank?
Sascha, danke schön.
Unser zweiter Teil. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.
Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Ja, das war der zweite Teil unserer Folge mit Frank Thermer und den Technologien für Berater, Coaches und Mediatoren. Für den Moment bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von Incofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediationsausbildungen und Coaching-Ausbildungen.